Zollcast. Boden, Umwelt, Klima.
Meddel und herzlich willkommen bei Zollcast Folge 146 vom 14. Mai 2025. Wie immer direkt aus der voll verbleiten digitalen Bodenprofilgrube und neben mir hockt da der Julian. Moin Julian.
Moin, Meddel auch.
Ja, jetzt die Anspielung konnten wir uns jetzt nicht verkneifen. In den Folgentitel hat's das natürlich nicht geschafft, aber wie man vielleicht schon ahnen kann an dem aktuellen Folgentitel, es geht um ein ziemlich berühmtes Schwermetall in dieser Folge und möglicherweise auch um Straßen. Das wirst du uns ja nachher noch erklären, Julian. Erstmal aber die Frage, wie ist die Lage bei dir? Was gibt's so Neues in deiner Welt? Was hast du zu erzählen?
Momentan kann ich klagen. Wir hatten uns ja schon mal im Vorgespräch zu diesem Podcast ein bisschen unterhalten. Es gibt mal wieder in den alten Versuchsflächen ein bisschen Baggertätigkeit, wo ein bisschen was rekultiviert und ausgegraben wird. Das heißt, jetzt kommen so langsam für diesen Sommer die neuen Forschungstätigkeiten um die Ecke. Und dann hat das nebenan die Struktur, ne? Also wenn man dann sagt, so, das geht jetzt wieder so in ganz interessante Kleinprojekte daneben rein.
Das ist schön. Ist bei dir so Forschungstätigkeit eher in der vorlesungsfreien Zeit angesiedelt oder machst du das nebenher? Wie ist das bei euch organisiert?
Ja, meistens schon, ne? Weil wir haben ja, also ich habe jetzt das große Glück, ja seit ein paar Jährchen entfristet zu sein, aber halt erkauft dadurch, dass es eine LFBA-Stelle ist, das heißt eine Stelle mit höherer Lehrbelastung. Und das merkst du natürlich unter dem Semester schon. Du hast da relativ vielen Studierendenkontakt, einiges an Abschlussarbeiten, das läuft. Ist fast zwangsweise, dass du dann halt irgendwie rausgehst in Richtung so März und September. Das sind meistens so die Sweet Spots, wenn es mal an längere Sachen gehen soll, ne?
Ja, hört man oft, aber du sprachst gerade von Lehrbelastung. Das ist, glaube ich, so wie ich dich kenne, das natürlich keine.
Es macht schon Bock, ja. Nee. Wenn man, sag ich mal, so seine Zeit und das die Work-Life-Balance ein bisschen ausgleichen muss, ist es natürlich was anderes, wenn du, sag ich mal, eine 6 oder 8 SWS-Stelle hast, kontra einer 18, das ist schon ein bisschen anders.
Ne? Ja, das glaube ich. Aber ich habe mich neulich mal mit einer ehemaligen Studentin von dir unterhalten. Die hat mir gesagt, dass du ein sehr engagierter Lehrender warst und dass man es bei dir immer gut verstanden hat. Das ist ja dann vielleicht auch nochmal so ein Hinweis darauf, dass es für dich tatsächlich keine Belastung ist. Und ich werde mir das demnächst auch mal angucken, Julian. Ich freue mich schon sehr. Nach Pfingsten sind wir dann unterwegs. Auf so einer ausgebimsten Fläche, ne?
Genau. Die hatte sich jetzt durch Zufall ergeben. Eigentlich war ich jetzt mit einer neuen Kollegin nochmal draußen, uns die alten Flächen anzugucken. Und dann waren wir aber jetzt, sag ich mal, ein halbes, dreiviertel Jahr da zufällig nicht mehr in der Kante unterwegs. Und zack, ist quasi wieder ein bisschen was gefällt worden, umgegraben worden, wieder verfüllt worden, jetzt wieder schon neu angepflanzt. Und das wird jetzt mal so eine Fläche sein, die wir irgendwie vor 5, 6 Jahren geschehen, einfach mal begleiten. Dass wir mal so gucken, wie entwickelt sich so dieser neue kultivierte Standort hinsichtlich bodenphysikalischer, aber auch bodenchemischer Kennwerte.
Da freue ich mich wirklich schon sehr drauf. Und ich habe den begründeten Verdacht, dass das nicht das letzte Mal ist, dass wir hier über eure BIMS-Böden gesprochen haben. Wer da nochmal reinhören will, Servus iBIMS, das war ja deine erste Folge hier, Folge 79. Da könnt ihr mal reinhorchen. Das war eigentlich als Probefolge angelegt, ne, die wir, und dann haben wir aber gesagt, nee, die war so super, die hauen wir gleich raus, ne? Also da freue ich mich wirklich schon sehr drauf, was wir da nach Pfingsten abreisen. Und Julian, du und ich bin der Christoph übrigens, wir sind ja hier zusammengekommen, um über aktuelle Forschung rund ums Thema Boden zu sprechen. Und ich will, bevor wir ins eigentliche Thema reingehen, nochmal was promoten, und zwar diese sogenannte Wissenschaftskommunikation, die wir hier machen. Die kannst du nur mal auf verschiedenen Wegen machen, ne? Also einmal ist natürlich die Wahl des Mediums, der Präsentationsweise, der Adressatinnenkreis, den du natürlich auch beliebig ziehen kannst, ne? Also da gibt's, wenn man das alles mal miteinander kombiniert und in n-dimensionalen Räumen anordnet, da gibt's eigentlich keine Begrenzung der Möglichkeiten, wie man Wissenschaftskommunikation betreiben kann. Und ich habe einfach jetzt in den letzten Tagen die Alice Johannes aus der Schweiz vom Acroscope gefunden über LinkedIn, die einen, wie ich finde, sehr, sehr coolen YouTube-Kanal betreibt, Diary of a Soil Health Scientist, unter demselben Namen entsprechend, und sie hat jetzt damit erst angefangen. Ich hoffe, ich induziere jetzt hier keinen zu hohen Druck oder so. Wenn dem so ist, Alice, dann sag bitte Bescheid. Aber das ist mal nochmal ein Beispiel, wie man als Videopodcast in dem Fall tatsächlich Wissenschaftskommunikation nochmal ganz anders machen kann, als wir das hier machen, ne? Wir kratzen hier so ein bisschen an der Oberfläche, also wir versuchen, Themen rauszusuchen, die natürlich interessant sind, die irgendwie einen Bezug haben zum Alltag von euch da draußen, ne? und das so auszugsweise mal zu präsentieren. Und was sie macht und damit jetzt auch angefangen hat, ist eben wirklich, sich ein Thema zu nehmen und da so einen richtigen Deep Dive reinzumachen. Also sie präsentiert da mehrere Studien hintereinander. Das Ganze ist in englischer Sprache auf jeden Fall auch präsentiert. Und sie zeigt auch Grafiken, geht da wirklich in die Studien rein, wertet sie aus und kombiniert das, wie ich finde, mit einem extrem charismatischen roten Faden. Also man kann ihr wirklich sehr, sehr gut folgen. Und steckt da auch viel Aufwand rein. Also in dem Video wechselt sie mehrfach tatsächlich die Kleidung. Das ist einfach ein Indiz dafür, dass sie das auch über mehrere Tage aufgenommen hat. Also da ein ganz großes Lob. Ich finde das ganz großartig und das möchte ich hier auf jeden Fall mal promoten. Und einfach auch zeigen, man kann es auch anders machen. Man muss das nicht so machen wie wir hier. Das ist jetzt halt der Historie geschuldet. Das ist so historisch gewachsen hier, ne? Aber solche Präsentationsformen sind eben auch möglich und die sind nicht weniger charismatisch. Ich finde das klasse und sich da auch mal in so ein Thema reinzunörden. Zum Beispiel SOC Clay Ratio, Julian, als Indikator für die Bodengesundheit. Da hat man doch gleich Lust drauf, ne?
Ja, und das ist natürlich auch, sag mal, relativ plausible Maßzahlen, wenn man so drüber nachdenkt, also Tongehalt und organischer Gehalt, dass man den natürlich, also würden jetzt mal interpretieren, mit Zwillingen CN-Verhältnis und so ähnliche Aussagequalitäten, ne, dass man so sagt, okay, wie geht's dem Boden an sich, ne? Und klar, wenn man sich dann so, also ich kenne auch Podcast-Serien zu von mir gern gehörten Themen, da gibt's ganz unterschiedliche Geschmacksrichtungen zum Beispiel alleine, ne? Also manche, die sich so über eine ganze Season auf irgendein kleines Thema dann irgendwie eingrenzen oder dann halt so die WSER machen dann eine Folge, ein Thema in einer relativ gut verdaulichen Länge dann quasi.
Genau, und es ist alles drin, es ist alles möglich und ich werde auch nicht müde hier zu versuchen, Leute zu motivieren, quasi auch in die Wissenschaftskommunikation einzusteigen. Das muss ja nicht mit vollen großen Sprüngen sein, das kann ja auch bedacht und langsam geschehen, Schritt für Schritt. Alles gut, macht das einfach und ich glaube, Alice Johannes ist da ein tolles Beispiel. Viele Grüße an der Stelle. Wir werden das an der entsprechenden Stelle immer weiter promoten und natürlich hochhalten, was du machst. Julian, jetzt sind wir am eigentlichen Thema angelangt. Highways and Blyways ist der, wie immer, schön gefundene Titel dieser Folge. Und ich habe ja jetzt schon die Freude gehabt, quasi einen ersten Blick in die Studie zu werfen und du entführst mich jetzt ausgerechnet nach Berlin, die Stadt, die ich ganz besonders finde in der Bundesrepublik.
Du hast frei in den Raum gestellt, oder?
Der Bodenkunde zuliebe mache ich's, Julian. Ich lasse mich jetzt von dir entführen nach Berlin. Und du wirst mir jetzt sicherlich erklären, was eigentlich Blei in der Nähe von Highways zu suchen hat und wie man es vielleicht unschädlich machen kann.
Na klar, wir hätten eigentlich auch so einen Kraftclub-Titel nehmen können, so Hauptsachen nicht nach Berlin oder so. sei es wie sei. Also Thema heute, wie jetzt der jetzt dann gefundene Titel ja recht deutlich dann macht, ist so ein bisschen Schwermetallkontamination. Neben Blei auch andere, aber Blei ist sicherlich für uns das Interessanteste. Denn, ich meine, wir sind jetzt so ein Baujahr. Wir kennen das ja vielleicht sogar noch nicht nur anekdotisch, dass das halt sehr gesondert noch auf Tankstellen zum Beispiel stand, ne? Bleifreies Benzin. Also ich kann mich tatsächlich noch so ganz, 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 ganz dunkel erinnern. Ich hatte so als kleines Kind so eine Auto-Nerd-Phase irgendwie. Da war so alles, was mit Auto zu tun hat, war natürlich interessant und kann mich noch teilweise daran erinnern, ne? Also ich bin jetzt 84er Baujahr, dass es so Resttankstellen gab, wo dann teilweise noch verbleites Benzin getankt wurde. Und da merkt man ja schon, da kommt das Blei ja auch schon vor. Und das war über eine relativ kurze Zeit ein ziemlich beliebter Zusatzstoff oder wie es da so heißt, ein Additiv zu diesen Treibstoffen. Dass wir nur ganz kurz die technische Seite weg haben, damit wir uns gleich direkt für den Boden stürzen können. Warum sind die Leute auf die Idee gekommen, Blei in Benzin zu packen? Jetzt kommt der nächste harte Begriff. Es ist die gute alte Klopffestigkeit. Schöner Begriff, der im Grunde das heißt also, dass wenn ich ohne Zusatzstoffe operiere, kann es auch mal so zu spontanen Selbstzündungen kommen im Motor. Und wenn ich also eine Bleiverbindung da reinpacke, dann hatten schlaue Leute das bemerkt, oh, dann passiert das nicht ganz so oft, ne? Und hat sogar noch so ein bisschen schmierende Wirkung im Motor gehabt. Ja, und dementsprechend ist man dann eigentlich so in dieser Hochphase ab den 30er, 40ern ist, und da kommen wir gleich noch zu, überraschend neue Zeit, ist man eigentlich hingegangen und hat gesagt, ja, das ist eine gute Idee, das Zeug da dran zu packen. Und wir können uns jetzt schon im Grunde vorstellen, Hindsight ist immer 2020, wie der Engländer so schön sagt, also hinterher ist man immer schlauer. Dass man natürlich jetzt so Bleiverbindungen in Verbrennungsprozessen einführt, ist vielleicht so eine mittelgute Idee, ne? Weil Blei ist nicht das gesündeste Zeug. Also Blei kann schon in geringen Mengen auch für Organismen ziemlich schädlich sein. Und wenn wir es natürlich verbrennen, kommt das ganze Zeug eben hauptsächlich staubgebunden, aerosolgebunden irgendwo hinten aus dem Auspuff wieder raus. Und das Interessante ist, das guckt sich auch diese Studie an, wenn man sich jetzt überlegt, okay, ne, so partikelgebundener Transport, staubgebundener Transport, braucht man, glaube ich, nicht lange zu überlegen. Deshalb haben wir so diesen internen Nerd-Faktor auf niedrig gesetzt. Das ist also sehr gut nachvollziehbar, finde ich, dass man sich vorstellen kann, wo kommt das Zeug denn zur Ablagerung? Ne? Und das wird in der Nähe von Straßen sein und insbesondere von Autobahnen. Und ja, das ist auch hier der Fall. Also die beiden Autoren in dem Fall, Björn Kluge, Gerhard Wessolek von der TU Berlin, die haben sich direkt vor der Haustür umgeguckt, weil die haben die große Gelegenheit direkt beim Schoffe gepackt, dass sie die A115 vor der Haustür haben oder früher Teil der Rennstrecke Aarhus. Na, so wird hier sogar zitiert, offiziell, considered to be the oldest highway in the world, also sogar die weltälteste Autobahn, wo sie natürlich einfach davon ausgegangen sind, lange Wirkung heißt deutliche Werte. Na, also sprich, wir nehmen uns aber die älteste Autobahn mit schön viel Verkehr und ist ja auch heutzutage Teil des Berliner Autobahnrings. Und die sprechen zumindest in ihrer Studie von 2011, 12 dann publiziert, so von einer ungefähren Autobewegung 100.000 Fahrzeuge pro Tag. Heutzutage, mit ein paar Jährchen mehr drauf, wissen wir, das hat leider nicht abgenommen, sondern eher zugenommen. Also der Güterverkehr, auch wenn er lieber auf die Schiene soll, die Straßen werden voller. Also momentan liegen wir auch schon deutlich über diesen 100.000 Autobewegungen pro Tag auf der 115, also auf der ehemaligen AWUS. Und die sind halt hingegangen und haben sich gedacht, ja, wäre doch mal lohnenswert, einfach zu gucken, finden wir denn jetzt Emissionen vom Autoverkehr irgendwo in Böden drin? Da haben sie sich jetzt nicht nur Blei im Speziellen angeguckt, also vor allem haben sie auf Cadmium, Blei und Zink geguckt, weil das ganz häufige Elemente sind, die halt eben durch den Straßenverkehr hervorgerufen werden und in die Böden eingetragen werden können. Und es sind gleichzeitig auch Schwermetalle, die vor allem auch relevant sind nach Bundesbodenschutzverordnung. Das heißt, von denen wir also auch wissen, es gibt da einfach Grenzwerte, die sollten wir nicht überschreiten, ansonsten könnte es sehr unschön werden. Das Gute ist halt, dass wer so ein bisschen auch mal mit der Bundesbodenschutzverordnung gearbeitet hat, ja so eine gewisse Einschränkung auch gehen können. Denn die guckt nicht pauschal auf einen Maßnahmenwert zum Beispiel, sondern es hängt viel davon ab, was habe ich für eine Bodenart? Also ist das eher sandig, ist das eher tonig? Weil ein Ton schluckt natürlich viel mehr, ne? Der hat viel mehr Sorptionsfläche. Und auf der anderen Seite auch, wie wird die Fläche genutzt? Und da gibt es dann zum Beispiel sogar die schärfste Kategorie wären Kinderspielflächen, weil man einfach davon ausgehen muss, ne? Das Kleine nimmt den Boden auch mal in den Mund. Das wäre dann natürlich so der direkte Wirkungsfaktor Bodenmensch. Den hat man dann im größeren Alter ja nicht mehr. Aber da ist jetzt zumindest das Beruhigende, so direkt an die AWUS werden selten Kinderspielplätze. Ich weiß nicht, du müsstest jetzt aus Berlin berichten, ob das da der Fall ist, dass über die AWUS geschaukelt wird, aber das sind meistens so zwei Flächennutzungen, die treffen sich recht selten.
Also, hoffen wir es mal.
Ja, wer weiß. Ich habe ja die wildesten Geschichten aus Berlin schon gehört. Wer weiß es. Nein, aber wie gesagt, also selbst auf industriellen Standorten, da sind natürlich dann die Grenzwerte etwas anders, gibt es halt einfach klare Obergrenzen. Wenn man sagt, das ist halt ein potenziell gefährlicher Stoff, der kann also bei der Bleivergiftung neurologische Schäden hervorrufen, Langfristschäden hervorrufen, weil das sehr gut akkumuliert wird, das Zeug im Körper. Also es wird ganz schlecht verstoffwechselt. Es generell, insbesondere Blei ist sowas, das will man nicht in großen Mengen irgendwie haben und vor allem nicht irgendwo im Boden, wo es dann vielleicht weitergereicht wird und weitergegeben. Naja, und das Setup deshalb auch, super niedrigschwellig heute. Was macht man am besten? Na klar, man nimmt sich ein paar Linien, geht immer weiter von der Autobahn weg und guckt, ob so bestimmte Konzentrationen höher oder niedriger werden. Erwartungswert ist dann natürlich, bin ich nah an der Autobahn, habe ich höhere Konzentrationen als weiter weg und eventuell auch Oberboden zeigt mehr Konzentration als der Unterboden. Und genau das haben die im Grunde gemacht. Die haben sich also entlang der AWUS so eine Teststrecke gemacht. Wer sich die Studie runterladen will, kann das auch machen. Die ist auch über ein Open Access verfügbar. Und da sehen wir so ganz typische Raster, die halt erstellt wurden. Sprich also, man hat aus diesen Punktinformationen nachher so eine Fläche quasi ausgefüllt, um mal so den Lesenden zu zeigen, ey, guck mal an, so und so ist da partiell die Konzentration der einzelnen Stoffe. Ein bisschen spielt da natürlich auch mit rein, was sie zum Glück auch so in ihre Überlegungen mit haben einfließen lassen, ist, wie ist so ein Straßenkörper gebaut? Weil wir aus unserer Warte müssen natürlich sagen, so eine Autobahn ist selten halt auf Natursubstrat einfach draufgepflastert, sondern da wird ja meistens tatsächlich auch die Straße an sich im Untergrund befestigt. Ne? Also Bauvorleistungen werden getroffen, Fremdmaterial eingetragen. Und das haben wir hier entsprechend auch. Und dementsprechend haben die aber auch geschaut, dass sie halt bis in angrenzende Waldflächen reinkartiert haben. Also auch wirklich in die Bereiche, die dann vom Straßenbau nicht tangiert werden, was im Rückschluss ein bisschen auch eine Nullfläche für die im Grunde war, dass man sich mal anguckt. Ne? Also wie sieht ein nahezu unbeeinflusster Boden aus? Wenn man sich so die, ja, sag ich mal, interpolierten Daten anguckt, merkt man, ja, es gibt einzelne Messstellen, die ziemlich hoch getickt sind. Also wir haben selten jetzt, dass wir so eine flächenhafte Kontamination entlang der Autobahn sehen, sondern man sieht den Grafiken in der Studie schon relativ gut an. Wir haben so einzelne Hotspots, wo es mal so richtig hochgradig reingeknallt hat. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig einzuordnen. Wir kommen auch nachher noch so ein bisschen zur Statistik, die ein bisschen knarzt man war Verständnis nach so an mancher Stelle. Aber das wäre schon mal ein sicheres Indiz dafür, dass man schon mal schauen sollte, eventuell wäre es doch mal ganz gut, so ein Mess-Setup noch deutlich zu erweitern, weil ich durchaus immer mal wieder einfach punktuelle Stellen habe bei Stoffkontaminationen, die halt sehr stark das Ergebnis beeinflussen. Zum Beispiel war jetzt Kupfer so ein Fall, wo sie eine Messstelle hatten, die so wahnsinnig durch die Decke gegangen ist. Und da weiß man auch natürlich im Nachgang nicht, was ist hier passiert. Also das kann mal wirklich einfach sein, böse gesprochen, dass da jemand was verbuddelt oder verklappt hat oder dass wir irgendwo bei der Anlage der Straße irgendwie Material eingetragen haben, was nicht so ganz sauber war. Ne? Auf der anderen Seite, klar, ist das auch Heterogenität des Bodens. Also wir müssen immer damit leben, egal welchen Parameter wir bestimmen, das ist nie homogen. Das macht es ja auch gerade so spannend eigentlich. Aber es ist schon auffällig, die hatten so ein paar Messstellen, O-Parameter, die schon deutlich höhere Werte reingescored haben als andere. Was für uns, würden wir das jetzt interpretieren wollen, wäre es natürlich ein Hinweis darauf, ist also nicht so überall gleich verteilter Eintrag, sondern eher so eine punktartige Verteilung mitunter, zumindest die Spitzen. Das heißt, wahrscheinlich ist an diesen Stellen irgendwas Gravierendes passiert oder Material wurde eingetragen bei der Anlage der Autobahn, was halt eben nicht ganz sauber war hinsichtlich der Vorbelastung. Man muss ja auch immer überlegen, die bauliche Anlage ist relativ alt. Zwar hat sich natürlich seit den 20ern, wo die AUS gebaut wurde, noch mal ein bisschen was getan und man hat die auch erweitert mit allem drum und dran. Aber man möchte halt nicht immer die Hand dafür ins Feuer legen, wie sauber da tatsächlich auch oft, sag ich mal, Vorbelastung des Bodens geguckt wurde. Das wäre nicht das erste Mal, dass man halt irgendwas entdeckt, wo halt Sachen einfach verarbeitet wurden, die nicht sauber getestet wurden. Dennoch ist für uns aber ganz interessant zu sehen, dass wir eigentlich so in Bereichen liegen, die nach Bundesbodenschutzverordnung zumindest in vertretbarem Rahmen sind. Sie sind zwar hoch, also die Belastungen sind auf jeden Fall da und insbesondere Blei ist, deshalb haben wir uns ja auch drauf eingeschossen, so ein Parameter, der schon in Regionen reingeht, wo man sagen sollte, da müssen wir mal ein Auge drauf haben. Ne, das ist aber auch relativ plausibel, einfach weil wir in der Straßennähe sind. Und wir jetzt auch wissen, na, die Bleibelastung ist nun mal einfach durch den Straßenverkehr direkt gekommen, eben durch diese Stäube, die ausgetragen. Und das wäre jetzt mal so meine Überfallsfrage an dich. Wann glaubst du denn, hat man aufgehört, verbleite Kraftstoffe zu benutzen? Also so rein vom Gefühl her. Hast du da irgendwie Idee oder Zahl?
Also ich bin ja ein Kind der 90er und ich kann mich noch erinnern, dass eben immer mit super bleifrei geworben wurde, super bleifrei. Warum soll man das machen? Warum soll man das sozusagen im Market, das wird ja heute nicht mehr gemacht, wenn ich das so richtig sehe, super bleifrei, ne? Warum soll man das machen, wenn der Bevölkerung nicht klar gemacht werden soll, jetzt ist hier was anders? Also würde ich mal sagen, späte 80er Jahre, so sitzt man, ne?
Das ist ja ziemlich safe drauf. Mhm. 88 war so das Bleiverbot in Deutschland. Ja. Na, also man hat dann relativ schnell schon gemerkt, das ist durchaus was Problematisches. Mhm. Na, also was dann durchaus auch gesundheitliche Folgeschäden haben, Kontaminationen, die einfach sichtbar und messbar waren. Das ist bei weitem nicht die erste Studie, die auf diese Idee gekommen ist. Aber das Entscheidende ist tatsächlich, es braucht natürlich eine gewisse Zeit, um sowas auszuschleichen. Also wir sind eigentlich so in der Tendenz, schon Ende 70er bis spätestens Anfang 90er rein, haben wir eigentlich in den meisten Ländern ein Ausschleichen dieser verbleibenden Kraftstoffe. Man hat zum einen auch einfach Additive gefunden, also Zusatzstoffe, die die Funktion von Blei ersetzen konnten. Und zum anderen sind natürlich auch die Umweltschutzgesetze deutlich restriktiver geworden. Das bedeutet dann für mich natürlich auch so, wenn ich das Zeug in die Welt setze, beziehungsweise auch als zum Beispiel Land die Autobahn ausbaue oder als Bund und sage, okay, die kriege ich eventuell größere Flächen mit Kontaminationen hin, habe ich natürlich einen deutlich größeren Anreiz zu sagen, wir versuchen ein Stück weit zurückzufahren. Aber hauptsächlich waren es schon Studien, die gesagt haben, also Blei generell ist keine gute Idee. Und wir sollen es halt vermeiden, tatsächlich in Verbrennungsprodukten einfließen zu lassen. Ich habe da nochmal so ein bisschen weiter recherchiert für die Vorbereitung und habe mal geguckt, okay, na, so westliche Nationen, die sind meistens etwas schneller in der Umsetzung. Einfach, weil sie es auch können, weil wir so ein bisschen, sag ich mal, auch die Resilienz haben, zu sagen, wir machen mal eben so eine schnelle Netzumstellung oder eine schnelle Umstellung von entsprechender Infrastruktur. Und es war interessanterweise noch relativ lang in Benutzung, weil offiziell haben die Vereinten Nationen stolzerweise rausgegeben, dass 2021 Algerien als letztes Land die letzten Reserven verbraucht hat. Also sie haben schon kein neues Zeug mehr hergestellt, aber noch bis so vor 4 Jahren quasi hatten wir noch verbleite Kraftstoffe irgendwo global in der Verwendung, was ich erstaunlich lang fand. Wenn man das vergleicht mit, sagen wir mal, erfolgreicheren Abkommen, wie so ein FCKW-Verbot, was ja brutal schnell geklappt hat, fand ich das erstaunlich, dass wir also wirklich noch so fast 40 Jahre weitergehen mussten, von dem deutschen Verbot aus, bis wir so global offiziell die Wasserstandsmeldung bekommen haben, okay, wir hören auf damit. Und das ist momentan auch der Stand. Also seit 4 Jahren ist offiziell die Welt im Verbrennen bleifrei. Also die letzten Reserven sind auch tatsächlich durch. Und naja, wenn wir uns die Werte so ein bisschen angucken, ist jetzt was Interessantes noch zu sehen. Denn natürlich kommen so diese klassischen Darstellungen auch rum in der Studie, die dann so die Grenzwerte nach Bundesbodenschutzverordnung einstellen. Und Blei, muss man ehrlicherweise sagen, liegt drüber. Das betrifft auch zum Beispiel Cadmium, liegt genauso drüber in den meisten Fällen, auch tiefenunabhängig, abstandsunabhängig. Also wir sehen auf jeden Fall, im Boden ist eine messbare Kontamination drin. Und das, muss man sich jetzt vorstellen, ist ja im Grunde ein zurückliegender Eintrag. Also wir können davon ausgehen, dass wir fast 40 Jahre zumindest keine Bleianträge über die Verbrennung haben. Es gibt natürlich immer noch, sag ich mal, Möglichkeiten für Schwermetalle in den Boden zu gelangen. Zum Beispiel Reifenabrieb ist sowas ganz schönes Gefährliches. Oder einfach Verschleiß an Fahrzeugen, wo halt entsprechend auch verzinkte Karosserien, ne, da kommt dann so ein Zinkeintrag zum Beispiel mit rein. Das ist halt einfach ein Signal, was wir relativ schlecht loswerden. Also wir sehen jetzt quasi die Fehler der Vergangenheit im Boden drin, der ist kontaminiert und es ist schwierig für uns, in dem Ganzen so ein Stück weit Herr zu werden. Also du wirst diese Flächen quasi nicht in dem Sinne befreien können von der Kontamination. Das ist halt eher so ein Beifang, wo man sich sagt, okay, wir wissen einfach, im Bereich von Straßenbahnketten oder im Umfeld von Autobahnen können wir bei Schwermetallbelastung schon von einer Erhöhung ausgehen. Und insbesondere Blei ist echt so ein später mal vielleicht eine super schöne Zeitmarke, dass zukünftige Generationen sagen können, ach, guck an, hier haben wir einen schönen alten Paläohorizont, hohes Bleisignal, safe, wir werden in der Periode zwischen 1930 und 1980 irgendwo und die Nachwirkungen da irgendwo drin sein. Ne? Also das, so gesehen, haben wir da einen sauberen Marker zumindest mal gesetzt.
Im frühen Anthropozän, ja, ist es ja dann vielleicht.
So wird man es wahrscheinlich mal nennen. Ich habe das zuerst gehört. Das ist Nature-Territorium, wo wir gerade schon sind. Eieiei. Nein, aber das Schöne ist, es ist ja nicht, also schön ist da wenig an dem Thema dran, aber es gibt ja nicht nur, sag ich mal, diese Schwermetallbelastung mit drin, sondern noch was ganz, ganz anderes, was ganz entscheidend auch darüber ist, ob dieses Schwermetall überhaupt ein Problem ist. Weil das ist ja auch immer gerade so bei Altlasten in Böden, ist das sehr häufig eine überraschende Geisteshaltung, dass man auch sagt so, ja, gucken wir mal einfach, kann ja auch drin bleiben, macht ja vielleicht keine Probleme. Man soll es jetzt vielleicht nicht in den Mund nehmen oder keine Kleingartenanlage darauf setzen oder so, je nach Kontamination. Aber Stoffe sind ja nicht immer mobil zum Beispiel. Also wir haben ja einfach den Fall, wir können eine Kontamination im Boden haben. Aber wenn die gut fixiert ist, ist es ja sogar eines der großen Qualitäten die der Boden ja nach Bundesbodenschutzgesetz auch hat, dass er nämlich eine Speicher- und Pufferfunktion besitzt. Und man denkt das und liest das ja immer so von der positiven Warte aus, ne? Schöne Nährstoffe, nette Pflanze, der Landwirt ist fröhlich. Aber das heißt ja im Grunde genauso auch, das ist ein cooler, großer Container, da können wir Zeug reinkloppen. Und wenn das da drin festgehalten wird, werden wir Probleme los. Ne? Also so kann man das theoretisch praktisch eben auch lesen. Und da kommt man so ein bisschen rein in das, was die sich so an Randbedingungen auch angeguckt haben. Denn für alle Zielparameter, die die jetzt in der Studie betrachtet haben, das waren Cadmium, Kupfer, Nickel, Blei, Zink und Chrom, stimmt auch noch für die ganzen schönen Chromverblendungen an dem Auto und so, ne? Haben die sich tatsächlich ein paar Randbedingungen angeguckt. Und so die, sag ich mal, Die-Hard-Hörer des Holcasts werden es wissen. Es gibt so eine Randbedingung, die natürlich ganz stark steuert, wie mobil quasi so ein Schwermetall im Boden ist, wie es zum Beispiel auch Blei ist. Und das ist halt einfach der pH-Wert. Na, also wir wissen, dass die Bodenazinität einen Einfluss darauf hat, unter anderen Faktoren, wie mobil quasi ein Schwermetall im Boden überhaupt ist. Und jetzt kommt halt wieder sowas rein, ja, das ist, man will es nicht als was Gutes irgendwo bezeichnen. Weil das große Ding und das große Problem ist halt, es gibt halt eine andere Sache, die auf Straßen passiert, die sehr effektiv dafür sorgt, dass zum Beispiel Blei sehr stabil darin ist und sehr stabil vor Ort bleibt. Also, dass wir keinen großartigen Austrag dort haben. Und naja, wenn man sich so überlegt, was wären das denn für Randbedingungen, dann sind das sehr basische pH-Werte. Also je basischer mein Boden ist, desto weniger mobil wird zum Beispiel mein Blei im Boden. Und je saurer es wird, desto problematischer wird das. Das gab es öfters mal so in Regionen, wo zum Beispiel das erste Mal eine Fichte oder so draufgesetzt wurde für ein paar Generationen. Dass wir zum Beispiel, wir haben hier im Rheinischen Schiefergebirge vor der Haustür einiges an Bleiadern und Bleierze auch mit drin. Durchaus höhere geogene Grundwerte. Das heißt, wo der Boden natürlicherweise angereichert ist. Und da gab es durchaus schon mal kleinere Probleme, je nachdem, wie viel so im Boden drin war, dass wenn ich eine Landnutzung darauf knalle, die den Boden sauer macht, dass ganz plötzlich so immobiles Zeug mobil wird. Das heißt, der Gehalt im Boden ist der gleiche, nur die Randbedingung ändert sich irgendwie. Und dann wird es halt wiederum gefährlicher, weil es sich dann verteilt, einfach ausgetauscht werden kann auch. Das sind natürlich einfach so die Situationen, die man vermeiden will. Und ironischerweise liegen wir an Straßenkörpern eigentlich in Bereichen, die super basisch sind, was auch nicht toll ist. Das denken ja auch viele so zu Beginn, okay, es gibt die beiden Geschmacksrichtungen, sauer und basisch. Ja, und kriegst du mit, sauer heißt wenig Nährstoffe, also basisch, basisch, basisch. Was macht denn den Boden so richtig basisch? Und dann ist man ja fast so bei biblischen Strafen, denn man salze den Boden, ne? So nach dem Motto. Ne? Also Salz ist wäre so ein sehr gutes, effektives Mittel, um pH-Wert sehr basisch einzustellen. Und da macht halt die Dosis auch wieder das Gift. Ne? Also zu basisch ist auch wieder nicht gut. Und naja, Salz und Straße ist ziemlich evident. Winterdienst. Das ist so der zweite große Marker, den wir um die Straßen halt sehen. Ist halt tatsächlich dieser Eintrag, den wir einfach von den Streuaktionen sehen. Also dass diese Salze, die dort ausgebracht werden, sich natürlich genauso im Boden wiederfinden. Und dort erheblich hohe pH-Werte verursachen. Also wenn man in deren Rohtabelle hier reinspinst, für die Leute, die sich das vielleicht nachher mal so genüsslich geben, wäre das Tabelle 3, sieht man also pH-Werte deutlich nördlich der 6 bis hin in 8er Bereiche, 8,5 so im Maximum. Das sind schon richtig, richtig basische Werte. Und man muss sich halt auch da immer vor Augen halten, dass deren Böden eigentlich sehr sauer oder recht sauer sind, weil um Berlin rum, das sind sehr sandige Böden, das beschreiben sie auch in der Studie. Und das sehen wir auch, wenn die 10 Meter weg sind von der Straße, dann sind die pH-Werte in einer ganz wilden Range so von 3,6 bis 6, irgendwas. Also da habe ich eine riesenbreite Spanne von so, wir gehen schon in Richtung Portionierung fast rein, also richtig, richtig sauer, bis, naja, normal leicht saure Böden. Und sobald ich nur die 5 Meter oder die 2,5 Meter am Straßenkörper dran bin, dann sind teilweise die Minimumwerte bei 7 und die Maximalwerte jenseits der 8. Und da sehe ich halt schon sehr deutlich, ne, das ist dieser Einfluss des Straßensalzes, der da einfach mit reinkommt. Und der sorgt ironischerweise dafür. Also das eine Schlimme schlägt das andere Schlimme, dass diese Schwermetalle super fixiert sind im Boden. Das heißt, im Grunde tue ich aus zwei Richtungen was Schlimmes dem Boden an. Also ich knall da auch nicht Salze rein und ich knall auch nicht Schwermetall rein. Aber das eine hebt das andere ein Stück weit auf, weil das Salz mir quasi bewirkt, dass das Schwermetall eher immobil bleibt. Und da können wir jetzt sagen, gut, wir haben eine Pattsituation erreicht. Alles Bono, ne? Also das gleicht sich gegenseitig aus. Nur selbst darüber kann man, wenn man so zwei Schritte weiterdenkt, auch nochmal so über den Klimawandel nachdenken, ne? Also wie häufig wird das denn in den nächsten Jahrzehnten sein, dass wir intensiv salzen müssen? Und Salz ist verflucht mobil. Also meistens wird tatsächlich einfach ja mit NaCl-Verbindungen gesalzen und die sind super gut löslich. Das heißt, dieses Signal wird schneller ausschleichen als jetzt zum Beispiel unser Blei, was da drin. Das heißt, wir können davon ausgehen, wenn mal leider vielleicht der Fall eintritt, dass wir über mehrere Dekaden gar nicht mehr salzen müssen zum Beispiel, also dieser Eintrag weggeht, dass durchaus diese Straßenrandböden wieder etwas stärker versauern, was langfristig vielleicht sogar zu einer leichteren Mobilisierung führen wird. Wir werden da wahrscheinlich never ever so in diese Bereiche kommen, dass wir einen 3er, 4er pH-Wert haben, aber zumindest die Randbedingungen werden sich ein Stück weit ändern. Weil das halt so ein relativ besonderer Punkt ist, haben wir auch so in die Shownotes noch so eine zweite Studie mal reingepackt, die sich also explizit mit dem Salzen auch beschäftigt, von Jan Dover et al. Von 2020. Wer da Interesse hat, kann da mal reingucken. Die haben sich also tatsächlich relativ genau in Tschechien mal einen Autobahnabschnitt genommen und geguckt, was lösen denn diese Winterdienste dort aus. Ist aber noch eine andere Baustelle. Nur wer halt noch so ein bisschen extra reingucken will, was es mit den ganzen Salzen und deren Verbindung auf sich hat, wird da eigentlich ganz gut abgeholt, denke ich. Und naja, das zeigt uns dann halt in der Studie an der AWUS relativ klar, also dass wir durchaus eine relativ starke Korrelation sehen zwischen pH-Wert und Distanz zur Autobahn. Das heißt, je weiter ich weggehe, desto niedriger wird der pH-Wert. Das können sie sogar hochsignifikant nachweisen. Und wir sehen halt zumindest in gewissem Maße, dass der pH-Wert auch ein Stück weit, Dynamik zeigt, die vermeintlich in die Richtung geht, dass er irgendwie den Gehalt von Schwermetallen ein Stück weit beeinflusst. Wobei das ist der Punkt, da habe ich auch schon im Vorgespräch gesagt, wo ich ein bisschen Kopfkratzen hatte. Also wenn sich diese Studie mal durchguckt, wird sehen, dass halt viel korreliert wird nachher. Das heißt, man guckt sich ja im Grunde nur an, bewegen sich zwei Werte in die gleiche Richtung oder genau entgegenläufig zueinander. Das ist schon mal, denke ich, auch ein ganz schönes Learning dafür. Wenn man sowas hier auch sieht und liest, dass eine Korrelation an sich keine Kausalität ist. Das ist in der Wissenschaft, selbst in der Wissenschaft gerne mal vergessen, dass man immer direkt sagt, das muss einen Kausalzusammenhang haben. Naja, es gibt aber halt auch Pseudokorrelation. Ne? Also es wäre sowas wie, jeden Tag, wenn ich eine gelbe Mütze anhab, sagt der Bäcker Hallo und wenn ich eine rote Mütze anhab, dann nicht. Das kann passieren, aber ich weiß, da gibt es einfach keine Kausalität zu. Ne? Und ähnlich sehe ich es auch hier so bei manchen Parametern, weil hier zum Beispiel einfach mal korreliert wird, naja, haben wir denn einen Zusammenhang zwischen pH-Wert und Gehalt eines bestimmten Stoffes zum Beispiel oder auch die Stoffe untereinander werden korreliert und es werden teilweise auch signifikante Korrelationen gefunden, wo aber, sag ich mal, die Erklärung auch nur so weit gehen kann, weil die Stoffe untereinander, ne, also die klicken ja jetzt nicht zwangsläufig miteinander, das zwei Gehalte hochgehen oder einer hoch und einer runter geht. Das ist so, muss man sagen, wenn man die Studie durchguckt, ein bisschen vogelwild gemacht. Was ich halt stichhaltig finde, ist wirklich diese Geschichte, klickt da was mit der Distanz? Und da muss man sagen, sind die Korrelationen eher schwach, bis auf den pH-Wert und der ist fest zementiert auf einem hochsignifikanten Ergebnis. Also das ist wirklich dieser Salzeinfluss, aber für die Schwermetalle war es relativ egal, ne, wie weit ich von der Autobahn weg bin. Zumindest diese 10 Meter, die sie maximal genommen haben, haben da also nicht so ein klares Signal mir gezeigt und gesagt, okay, ja, so und so sieht das aus, je weiter ich von der Straße weggehe, desto höher oder niedriger ist der Wert. Und das wäre natürlich jetzt mal so ein Anlass zu sagen, wir gehen weiter weg vielleicht noch, bis ich irgendwo einen ja unbeeinflussten Boden finde. Oder es könnte auch, wenn ich das machen würde, zu dieser fatalistischen Sicht führen, vielleicht finden wir nur ganz wenig unbeeinflusste Böden. Was man nicht vergessen darf, das steht jetzt in der Studie natürlich auch mit erläutert, ist immer dieser Eintragspfad. Und das ist in unserem Fall Stäube, Feinstäube, etwas, was ja wirklich dann in den späteren Jahren nach dieser Studie erst so richtig durch die Decke gegangen ist, die Feinstaubproblematik. Ne? Diese, wirklich den PM2-5er und die 10, also die ganz kleinen Partikel, die wir im Grunde finden. Und die verbreiten sich natürlich auch verflucht gut. Und da muss man ganz klar sagen, wenn ich im Berliner Stadtgebiet unterwegs bin, und überlege, dass da über Jahrzehnte feinstaubgebunden Schwermetalle verteilt wurden, glaube ich, man würde sich sehr, sehr schwer tun, überhaupt in der Nähe von einem Autobahnringabschnitt wirklich unbeeinflusste Böden zu finden. Aber ich finde, das zumindest zeigt das Papier auch sehr schön. Es gibt Dinge, die sind lokal sehr gebunden. Salz, da war man nach 10 Metern Distanz raus. Es gibt aber Dinge, die anders transportiert werden, nämlich Feinstaub, Windverwehung, na, also sehr weit verteilt, wo ich eben sehe, böse gesprochen macht das keinen Unterschied, ob ich jetzt 2 Meter oder 10 Meter neben der Autobahn stehe. Die Kontaminationen sind sehr ähnlich. Also die Korrelation, die sie erzielt haben, die waren halt wirklich so frei auf der grünen Wiese, nichts klar an Signal drin. Was uns ja zeigt, ne, das ist wirklich ein langfristiges Problem, was im Boden schlummert. Selbst wenn wir jetzt sagen, zum Zeitpunkt der Studie war es 30 Jahre her, dass verbleite Kraftstoffe nicht mehr vertankt wurden. Jetzt sind wir aber 40 Jahre später und wir haben das auch mal mit Studierenden gemacht, entlang von Bundesstraßen mal zu gucken. Die Ergebnisse sind überall halt die gleichen. Du siehst halt schon einen ganz klaren Marker, Bleibelastung vor allem. Das ist so der Marker überhaupt. Und das halt eben in Kombination mit meistens recht hohen pH-Werten. Und das ergibt sich halt immer dieses Zwillingsding von wegen immobiles Blei. Das hat sich sehr gut akkumuliert. Ich sehe also den Marker der vergangenen Jahrzehnte. Und es wird meistens noch stärker fixiert durch diese Straßendienste, also den Salzeintrag, weil es dann halt super immobil wird und einfach lange in den Böden festpackt. Und das ist schon, finde ich, ein ganz interessanter Punkt, wenn man sich allein vor Augen führt, wie viel Verkehrsfläche es gibt. Und um die Verkehrsflächen herum, wie viel da so ein Aerosoltransport stattfinden kann, was wir in diesem sehr, sehr kurzen Zeitfenster, ne, so wirklich richtig viel mobiler Individualverkehr, also so sagen wir mal ab den 50ern bis vielleicht Mitte 80er, ganz kleines Zeitfenster, aber wir haben einen super persistenten und sehr gut nachvollziehbaren Marker eben gesetzt, der nicht unbedingt sehr gesund ist. Und das ist so ein nettes Ding. Also ich hatte dich ja auch mal im Vorgespräch gefragt, ob dir das Ding, also diese Hypothese schon mal sagt. Aber vor 2-3 Jahren ging das mal ein bisschen größer rum, dass es Studien gibt, schon seit den 2010ern, die sich mal die Mühe gemacht haben, nachzugucken, wir wissen ja jetzt, was verbleite Kraftstoffe eventuell für eine Auswirkung haben können, indem eben Organismen Blei aufnehmen. Dann vor allem halt über den Weg Atmung. Da ging es halt viel drum. Gar nicht mal den Umweg über den Boden. Und wir haben euch jetzt mal einfach in die Shownotes noch eine relativ aktuelle Metastudie, die ist jetzt so 3 Jährchen alt, dazu gepackt, die sogenannte Lead-Crime-Hypothesis überprüft. Also gibt es einen messbaren Zusammenhang zwischen Blei und Kriminalität? Und am Anfang denkt man, ey, das ist genau so eine Pseudokorrelation. Also da ist doch irgendjemand einfach auf diese fixe Idee gekommen zu sagen, ich sehe so 2 Kurven, die bewegen sich ähnlich, denn es gibt tatsächlich diese Kurven Bleiemissionen beziehungsweise so Bleiemissionen durch Verkehr und schwere Kapital- und Gewaltverbrechen. Und die Kurven sehen super identisch aus, aber halt mit so einem 20-Jahres-Versatz. Also du könntest in der Anfangshypothese sagen, ja klar, das muss erstmal ausschleichen, ne, bis also die ganzen Stäube im Boden fixiert sind, solange ist dann noch was im System und geht rum. Und die Leute müssen natürlich erstmal alt genug werden. Ne, also sprich, die exponiert wurden als kleine Kinder, müssen alt genug werden, um richtig kriminell zu werden. Und dann sehe ich das eventuell. Ne? Also so Lutscherklauen ist das eher weniger. Also das Paper, was wir rausgesucht haben, das geht so in Richtung wirklich Kapitalverbrechen. Bis hin vor allem auch die Statistiken, wie viel Morde pro Capita und so, ne? Also, und interessanterweise, selbst die Metastudie, die sich das mal so 10 Jahre nach dem Hype angeguckt hat, ist zum Schluss gekommen, was ich sehr schön immer finde, wenn jemand das so differenziert schreibt, zu sagen, okay, der Hype war ein bisschen zu groß, wir haben jetzt mal wirklich aggregiert und uns das mal angeguckt. Aber am Ende des Tages, wenn wir so ganz viele Beifaktoren mit reinrechnen, man kann sich vorstellen, das ist ja kein eindimensionales Ding. Da gibt es ganz viel Demografie, Soziologie drumherum, ne, was Kriminalität auslöst, andere Gesellschaften alleine auch. Super schwer vergleichbar. Aber die Metastudie ist dennoch zu dem Punkt gekommen, ja, ein Teil davon wird erklärbar tatsächlich sein durch die Exposition mit Blei. Es gibt auch noch andere Studien, die zum Beispiel über kognitive Scorings eben geht, wo man auch zwar keine 100%ige Erklärung, wie gesagt, das wäre ja völlig illusorisch, aber zumindest einen Anteil daran sehen kann in Metastudien, Wir sehen eine Verbesserung der kognitiven Leistungsfähigkeit, seit Blei nicht mehr in Kraftstoffen zugesetzt wird. Halt auch mit diesem knapp 20-Jahres-Versatz dann eben drin. Was einfach ein interessanter Gedanke einfach mal ist, ne? Sich zu überlegen, so was hat das denn für weitere Implikationen mit drin? Ja, und wer sich halt fragt, die haben eine relativ breite Spanne, aber zumindest für die USA, die jetzt leider ja in der Situation sind, dass es relativ viele Morde zum Beispiel auch gibt, gemessen an anderen westlichen Zivilisationen. Da, wenn man einfach nochmal auf die nackte Zahl gucken will, ja, die Spanne ist breit, aber die gehen momentan davon aus, dass man eine Erklärung sehen kann in einer Range zwischen so 7 bis knapp 30% der Mordrate in Verbindung eben mit den Bleiemissionen, die runtergegangen sind. Also beide sind runtergegangen mit dem zeitlichen Versatz. Und das ist natürlich auch nochmal so eine interessante Geschichte, wo man so ein bisschen in den Boden hinausdenkt, wo jetzt unser Blei drinsteckt, immer noch als Marker, was das generell für Folgen haben kann, wenn ich so ein Additiv zum Beispiel in den Kraftstoff reinpacke und es erstmal in die Welt setze. Und die Geschichte haben wir sehr, sehr häufig, gerade auch bei unseren Kontaminationsfolgen ja auch schon gehört, wie viel wir auch wirklich unwiederbringlich oder sehr persistent zumindest auch in den Boden gepackt haben. Was da jetzt einfach als Signal unserer ja kulturellen Wirkmacht da drin steckt. Ne? Und wie gesagt, ich bin mir relativ sicher, wenn sich da nicht großartig und dramatisch was ändert, wird man später vielleicht nochmal Blei als so einen Marker sehen, dass man sagt, ja klar, das war dieses kleine Zeitfenster, halbes Jahrhundert ungefähr, mit extrem viel Individualverkehr, wo wir halt einen deutlichen Marker zumindest sehen können, der danach auch entsprechend einfach persistent im Boden drin gesteckt hat.
Jürgen, das macht mich sehr nachdenklich. Einerseits, weil ich natürlich an die furchtbaren Zeiten zurückdenke, die ich in Berlin erlebt habe. Aber andererseits eben auch, ja, was tut man der Umwelt an? Ne? Also das ist ja jetzt, wie wir hier festgestellt haben, super. Das kann man sich ja auch mit einem Masterkurs mal untersuchen. So ein Transekt, entfernungsmäßig von der Straße, ne? Stellst du die Bleigehalte fest. Das ist mal das eine, aber wie wechselwirken dann auch verschiedene Stoffe in der Umwelt und wie kommt das Ganze vor allem zu uns wieder zurück? Ne? Das ist ja so jetzt das, wo man mal drüber nachdenken muss. Also das macht mich natürlich sehr betroffen, aber das haben wir ja jetzt dargestellt, wie da zumindest eine Wechselwirkung sein kann, möglicherweise. Was anderes, was mich nachdenklich macht, ist immer die Frage, wie erklären bzw. verkaufen wir das der Bevölkerung, ne? Also den einfachen Leuten, ne? Du hast über das Ozonloch gesprochen zum Beispiel und über das FCKW-Verbot. Und das war damals in der damaligen Zeit eine Sache, da wusste irgendwie jeder drüber Bescheid. Ozonloch war medial wirklich auch richtig gut aufgearbeitet. Das konnte man auch visualisieren tatsächlich, dieses Riesenloch, ne? Da haben die Leute gesagt, okay, da ist was in der Atmosphäre kaputt, Löcher sind nie gut, FCKW-Verbot, ne? Und das ist ja tatsächlich so eine Steuerungsmaßnahme im Kontext des Klimawandels oder des Terraformings des Unbewussten, die gut geklappt hat, ne? Das Ozonloch war dann rückläufig und ist mir ja mittlerweile, glaube ich, sogar zu, ne?
Was ich immer sehr, sehr frustrierend finde, weil wir haben doch mal ein schönes Beispiel, wo so interstaatliche Abkommen mal funktioniert haben. Also es ist jedes Mal, auch wenn es wieder an die neuen COP-Sitzungen geht zum Klimawandel, wo man sich so denkt, Leute, ihr habt das schon mal hinbekommen, euch mal nachhaltig an den Tisch zu setzen und was durchzudrücken. Das ist tatsächlich. Manche Sachen, die weißt du natürlich nicht. Also die Verbleiung, das ist so ein Ding, ja, da war man sehr früh dran. Also wer da auch so ein bisschen, ich bin mal an letztes Wochenende das Rabbit Hole gefallen, mal ein bisschen nachgelesen, es gab sehr früh schon kritische Stimmen. Ja, also Bleivergiftung war ja etwas, was schon lang und breit über Leitungssysteme zum Beispiel bekannt war, wenn ich irgendwelche Bleileitungen fürs Wasser oder so hatte. Und es gab diese Bedenken sehr, sehr früh. Das heißt, es ist jetzt keine von diesen Sachen, wo man sagt, sie wussten es nicht besser. Die Stimmen gab es auf jeden Fall schon. Aber wo man natürlich erst im Nachhinein merkt, okay, wenn ich das mal hochskaliere, ne, also zu sagen, ein Auto imitiert schon, aber wie viel hatten wir tatsächlich, die halt verbleit gefahren sind? Ja, das ist natürlich eine Sache, das zurückzudrehen ist quasi unmöglich. Und dennoch aber ein schönes Beispiel dafür, auch wenn es jetzt sehr lange gedauert hat, auch das haben wir jetzt eingeregelt und moderiert bekommen. Also wir sind offiziell seit 4 Jahren ein bleifrei Benzinplanet. Zumindest das.
Ja, also, ja. Ich glaube aber, auch das hat noch was, da wir hatten ja drüber gesprochen, also zumindest hier in Mitteleuropa wurde das Ende der 80er Jahre sozusagen ausgetauscht. dann auch marketingtechnisch aufgegriffen, super bleifrei und so, ne? Also auch das hat noch funktioniert. Es ist aber in der Zwischenzeit ist uns irgendwie, glaube ich, auch so ein Vertrauen, keine Ahnung, in wissenschaftlich-technische Akteure ein Stück weit abhanden gekommen, ne? Und die Medienlandschaft hat sich auch gewandelt, ne? Also damals das Ozonloch, was du permanent gesendet hast, die super bleifreie Werbung und so, ne? Das zieht nicht mehr so wie heute. Deswegen komme ich nochmal zu meinem Eingangsstatement, wo wir quasi auch über Wissenschaftskommunikation gesprochen haben, ne? Das ist wichtiger denn je und es ist vor allem wichtiger denn je, verschiedene Formate auszuprobieren, um den Leuten eben was zu verklickern. Wir haben das jetzt hier mal gemacht am Beispiel von Bleikontamination in Abhängigkeit von Entfernungsgradienten von Straßen. So, da wo man dann hoffen kann, okay, vielleicht sind da draußen jetzt 3-4 Leute, die es jetzt begriffen haben, die auch in die Studien reingucken und dann Bescheid wissen, ne? Aber es braucht eben mehr Formate, ne? Und das ist immer das, woran ich denke. Es fahren alle unbedacht über die Straßen und das muss man ja auch tun und so, ne? Aber sich der Konsequenzen bewusst zu sein, ne? Der Konsequenzen kurzfristig, mittelfristig, langfristig, ne? Der Konsequenzen auch dieser Wechselwirkung. Ich glaube, da ist noch ein dickes Brett zu bohren. Da müssen wir noch ganz viel machen, ja?
Ja, und manchmal sieht man auch gerade schön an dem Problem, dass halt nicht alles so eindimensional ist, ne? Weil was wir ja auch gesehen haben, beide Faktoren, Straßensalzen und verbleites Benzin, sind beides für sich genommen extrem schädliche Eingriffe, die sich aber zum Beispiel für ein Teilproblem, nämlich Mobilität von Schwermetallen im Boden, tatsächlich sogar als Benefit in. Ne? Also wo man dann sagt, man hebelt tatsächlich da so ein bisschen das Bauchgefühl aus, wobei es natürlich, muss man ganz klar sagen, ja keine Lösung ist. Ne? Also wir gehen jetzt nicht hin und sagen plötzlich, salzt alle Straßen und alles wird schon immobil. Das Beste wäre natürlich, wenn die initiale Kontamination jetzt gar nicht dazu gekommen wäre. Ne? Also klar, aber das ist, daran sieht man halt auch, dass man manchmal auch wirklich Wechselwirkungen so drin hat durch eine unterschiedliche Landnutzung, die so vielschichtig sind, wo dann auch teilweise Rädchen greift, wo wir wahrscheinlich auch in 20 Jahren, in 30 Jahren über die derzeitigen Strömungen und Bedingungen sagen werden, meine Güte, was haben wir da noch für Mist veranstaltet? Ne? Also und so, ich glaube, so ja, bescheiden sollte man dann noch immer sein, das immer zu sagen, okay, man versucht es nach bestem Gewissen und Gewissen zu machen, aber da sind wir zumindest weiter, würde ich zumindest sagen, in der wissenschaftlichen Community, gerade auch was die Kommunikation angeht, zu sagen, dass man eine Unsicherheit auch besser verkauft. Und ich finde auch gerade so diese ganzen IPCC-Klimawandelberichte, die sind sehr gut darin, auch wirklich mal in klarer Sprache zu sagen, wir haben Indizien und da sind wir zu einem so und so großen Grade sicher, dass bestimmte Dinge passieren. Hundertprozentig wissen wir es tatsächlich erst im Rückblick. Ne? Und ich finde also gerade sowas wie eben die Verbleiung, die wir jetzt angesprochen haben, wie auch das angesprochene FCKW zum Beispiel, wo man einfach sieht, okay, es gibt einfach Ideen, die sind vielleicht nicht gut, aber sie waren auch immer Kinder ihrer Zeit. Ne? Also es gibt zwar natürlich immer auch schon sehr frühzeitig kritische Stimmen, aber das war erstmal zum Beispiel mit den verbleibenden Kraftstoffen, einfach eine rein pragmatische Entscheidung zu sagen, wir verbessern den Wirkungsgrad unseres Kraftstoffes zum Beispiel. Ja, also man kann die Entscheidung schon verstehen. Das ist immer sehr leicht, so auf vorhergehende Entscheidungen draufzuhauen und zu sagen, ja, hättet ihr mal das und das nicht gemacht. Aber ich finde, daraus kann man ja ein Stück weit auch lernen, wirklich zu überlegen, ja, also was könnten wir vielleicht im zweiten, dritten, vierten Schritt für Folgen eben entwickeln aus einer Aktion, die wir momentan machen. Und genau. Dafür finde ich, ist gerade der Boden so ein Sweet Spot, weil er nicht so dynamisch ist, dass Effekte sofort und immerhin sichtbar sind und ich vielleicht gar nicht mitbekomme, aber auch nicht so lang läuft wie jetzt zum Beispiel in geologischen Zeiträumen, wo es in Millionen von Jahren arbeitet, sondern wir haben eigentlich einen ganz guten Lerneffekt der Jahrzehnte, Jahrhunderte. Und ich glaube, das ist so ein ganz nices Fenster, wo der Boden einem so ein bisschen, ja, eine gewisse Latenzzeit erlaubt, erstmal aus Dummheiten schlau zu werden. Ne? Also dementsprechend ist das für uns ja auch mal ein ganz gutes Werkzeug zu sagen, okay, das ist auch in gewisser Weise ein Archiv für Eingriffe, für Dinge, die halt passiert sind, aus denen wir auch ganz gut lernen können tatsächlich.
Ja, das ist ein super Schlusswort und ich werde auch immer aus Dummheit schlau, wenn ich wieder aus Berlin rausfahre, sage ich mir, das nächste Mal fährst du auch nicht wieder nach Berlin. Jetzt auch genug Berlin-Bashing. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute aus Berlin uns hier
regelmäßig... Wie viele Abonnenten haben wir jetzt daran verloren?
der Counter hier geht nach unten. Nee, vielen Dank, Julian, für diese erhellende, metallisch glänzende Studie, die du präsentiert hast. Das stand schon lange auf der Uhr und du hast ja jetzt auch über Cadmium, über Zink, über Chrom gesprochen, ne? Also über Schadstoffbelastungen im räumlichen Umfeld von Straßen kann man, glaube ich, noch einige Folgen machen. Das werden wir natürlich an der entsprechenden Stelle auch tun. Und ja, das ist immer für uns auch die Gelegenheit, an der Stelle auch mal Danke zu sagen. Und ich danke jetzt auch wieder den anonymen Hörerinnen und Hörern. Ihr seid eine sehr in euch gekehrte Community. Also es gibt wenig, was wir von euch mitbekommen, außer die Zahlen. Die Zahlen sprechen halt für sich. Da freuen wir uns natürlich, ne? Aber einfach an der Stelle mal danke, dass ihr uns hört und auch mit so wachsender Begeisterung. Auch jetzt in der warmen Zeit. Ich weiß nicht, ob du es siehst. Ich habe schon den ersten Sonnenbrand des Jahres auf dem Näschen so ein bisschen.
Ich habe ja auch schon ordentlich einmal die Glatze verbrannt. Ja, wird schnell warm und ich gucke jetzt schon nicht gerne so in unsere hydrologische Situation rein. Sehr trocken, sehr warm. Also das Jahr wird, glaube ich, echt bitter werden an ganz vielen Fronten.
Ja, schlimm. Da muss man sich nicht noch zusätzlich irgendwas verbrennen. Ja, also ich ärgere mich auch sehr. Diese Draußenzeit führt normalerweise dazu, dass die Hörerinnen und Hörerzahlen bei uns auch absinken. Die Downloadzahlen und so ist ja klar. Bist du draußen, da hast du was Besseres zu tun, möglicherweise als Podcast zu hören. Das lässt sich jetzt in diesem Jahr nicht bestätigen. Also ihr seid fleißig dabei. Bleibt gerne weiter dabei. Vielleicht auch über den Sommer kann das mal ein bisschen einsinken. Ich glaube, wir werden dieses Jahr auch wieder eine Sommerpause machen, weil es ist nicht so, dass ich es nicht gerne tue, dieses Podcasten, aber manchmal merke ich so, jetzt brauchst du mal eine Pause, auch eine kreative Pause, mal etwas runterkommen und so, und dann freut man sich nach 3-4 Wochen umso mehr aufs Wiederaufnehmen. Aber Jürgen, wir haben ja da schon was möglicherweise in der Pipeline, was wir außerhalb der Aufnahme besprochen haben, um diese schöne Sommerpause möglicherweise zu füllen. Darüber hinaus seid ihr natürlich immer eingeladen, uns Feedback oder Hinweise zu geben, zum Beispiel an info@zollcast.de. Die Mailadresse muss glühen, auch über den Sommer, falls wir in die Pause gehen. Wenn ich wiederkomme, dann will ich da 10.593 Mails drin haben. info@zollcast.de. Darüber hinaus sind wir in verschiedenen sozialen Medien aktiv. Die findet ihr in einem Linktree unter jeder einzelnen Folge. Und wir können euch auch nur bitten, den Podcast zu bewerten und zu rezensieren auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Das hilft uns, sichtbar zu werden und macht euch sicherlich auch Spaß, wenn ihr uns da mal ein paar Zeilen schreiben könnt. Ich würde sagen, Julian, an der Stelle machen wir den Deckel auf diese tolle Folge, die du vorbereitet hast. Das war Zollcast Folge 146 vom 14. Mai 2025. Und der Julian und der Christoph sagen Tschüssi.
Tschüssi.
Der Zollcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen. Derzeit unterstützen uns etwa 1% unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf zollcast.de unter dem Punkt Unterstützen. Das Geld wird für die digitale Infrastruktur verwendet und darüber hinaus in Technik investiert. Vielen Dank für eure Unterstützung.